unserem Tag, auch von mir. Es geht um Musik. Musik machen mit Linux, und wenn solche Vorträge gemacht werden, Musik machen mit Computer, Musik machen mit Linux, überhaupt wenn Computer dabei sind, da geht es zum großen Teil immer darum, MP3-Downloads oder wie rippe ich meine CD oder wie spiele ich CDs ab. Und ich nehme das aber wörtlich. Also wenn man es mal genau wörtlich nimmt, macht man ja da keine Musik, sondern andere machen Musik zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, in einem Studio, und ich spiele das eigentlich nur ab. Ich mache keine Musik. Und ich nehme das aber hier wörtlich, und eine Spielart dieser Wörtlichnahme mit Musik machen mit Linux ist praktisch dieses hier. Für mich sind das in erster Linie Noten. Und bevor ich überhaupt was erzähle, mache ich mal was. Ich drücke jetzt mal auf den Wiedergabeknopf. Achso, nee, Moment, ich erkläre noch vorher was. Da ich bestimmt alle super mit dieser Notenschrift hier auskennen, sage ich mal, es gibt ein paar ganz einfache Prinzipien, die man hier mal beachten sollte. Und zwar, ein Prinzip ist das. Nur die Dinger mit den runden Kollern dran. Also diese hier, die können so ein komisches Ding, so ein Hals haben, oder können hier so einen Punkt dran haben, oder können ausgemalt sein, oder können nicht ausgemalt sein. Hier unten, das ist ein Spezialfall, das ist Verstärkzeug. Also nur die Dinger mit den runden Kollern dran geben Töne von sich. Das ist das erste Prinzip, was man sich ganz einfach merken sollte. Alles andere, wenn auch recht formschön, nutzt ihm alles nichts, die klingen einfach nicht. Sind aber irgendwie in der Musik auch notwendig. Also das ist Prinzip 1. Prinzip 2 ist, nach rechts hin ist praktisch wie eine Zeitachse. Ja, es ist wie die Zeit, die hier läuft, von links nach rechts. Und man kann sich noch Folgendes merken, die Kollern sind deshalb so unterschiedlich, weil die unterschiedliche Längen bedeuten. Und das einfache Prinzip ist, je weniger da dran ist an den Kollern, umso länger sind die. Also hier zum Beispiel ist an der Koller gar nichts dran, das ist eine ganze Note sozusagen, die geht 4/4, also wenn ich jetzt laufe, 4 Schritte ungefähr, also wenn man gut läuft, ja, 4/4, das ist hier eine halbe Note, ja, die ist halb so lang wie die ganze Note, und das hier sind Viertelnoten, sind halb so lang, und das hier sind Achtelnoten, die haben diese Ausführung, da gibt es auch noch andere Ausführungen, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch eine habe, eine Ausführung, hier zum Beispiel diese, ja, gibt es diese Ausführung, das Prinzip ist, wenn man solche Achtelnoten nebeneinander setzt, macht man nicht viele, viele Fähnchen nebeneinander, sondern verbindet man die stattdessen mit so einem Balken, ja, aber auch nicht immer, wie man sieht, da gibt es also irgendwelche Regeln, also das ist die zweite Regel, und das dritte, was man sich merken kann, was in so einem System und überhaupt, das System wird durch so ein senkrechtes Dings hier abgegrenzt, senkrecht untereinander steht, wird zur gleichen Zeit gespielt. Also mit anderen Worten, hier wird diese Note und diese Note und diese Note und diese Note, die werden gleichzeitig gespielt. Ja, und das geht immer nach einem Zweiersystem, also dann geht es 8. System, 16. und so weiter. Also nach einem Binärsystem, das haben sie sich seinerzeit von den Informatikern so abgeschaut. Was hier noch ist, ja, so ein komisches Zeichen, das ist der Anfang einer Wiederholung. Ja, also es soll wiederholt werden, darauf kann man vielleicht beim Abspielen achten. Und das ist hier das Ende der entsprechenden Wiederholung. Und hier ist wieder was drin, das versteht der Informatiker. Und zwar, das versteht der Informatiker, da steht hier eine 1 und eine 2 und das ist einfach Ifs and Else. Das bedeutet, beim ersten Durchlauf soll dieser Teil hier gespielt werden, dann soll das ja wiederholt werden, da kommt er also zweimal dort vorbei, und beim zweiten Mal soll dieser Teil hier ausgelassen werden und stattdessen soll das gespielt werden, was hier hinten dran ist. Das sind eigentlich mal einfache Regeln, also die Zeit läuft von links nach rechts. So, und ich spiele jetzt einfach mal das hier vor und dann können wir mal sehen, was wir da noch weiter machen können. Dazu gehe ich mal zum Anfang hin. Achso, vielleicht sollte ich noch sagen, warum da überhaupt viele Noten zu hören sind. Das hängt wieder damit zusammen. Also das sind die verschiedenen Instrumente. Also das ist hier zum Beispiel, das Klavier, das hat man vielleicht gehört, sozusagen, bloß das jetzt hier irgendwie. Klavier, ja. Das hier sind Pizzicato-Strings, das sind, wenn die Streicher so zupfen oder sowas, klingt das ungefähr so. Ja. Und das hier sind die richtigen Streicher, die klingen also etwa so. Das sollen mehrere Streicher darstellen. Hier unten ist der Bass, das hat vielleicht jeder schon mal was gehört, ich weiß es trotzdem nochmal. Ja. Und hier unten ist das Schlagzeug klingt so, wie es immer klingt, sozusagen, wenn ich also hier eine Note einsetzen kann. Die verschiedenen Teile, wenn jemand, der noch nie ein Schlagzeug gehört hat und da rumtrommelt, kommt etwa dasselbe raus, wie was ich jetzt hier gemacht habe. So, das spielen wir jetzt lieber nicht. Sondern ich lade nochmal so, wie es eigentlich ordentlich war. Und jetzt, also so wie man das jetzt hier gesehen hat, einfach mal denken. Das sind also diese Instrumente, die fünf Instrumente, die hier zusammenspielen. Da gucken wir mal, was hier rauskommt, wenn man das hier losspielt. Da gab es schon mal Vorgänger, da nannte sich Notedit, aber wegen eines Namenskonflikts, es gibt also Vikingsoft, die stellen eine Software, die nennt sich Notedit, ist ein Annotationseditor, also ein normaler Texteditor. Habe ich mich jetzt entschlossen, das irgendwie NTED zu nennen. Das Produkt gibt es etwa seit einem halben Jahr und erfreut sich also ein bisschen wachsender Beliebtheit, jedenfalls wenn man dort die Downloads sich ein bisschen anschaut, das Ganze. Ja. Wenn man sowas sagt, ich habe also jetzt hier einen Noteneditor geschrieben, kann man für mich darauf warten, dass jemand sagt, das gibt's doch alles schon. Ich habe schon irgendwo mal mit Linux mal Noten gesehen. Und kann auch für mich darauf warten, wenn man das zum Beispiel auf Mailinglisten stellt oder irgendwie in welche Foren, Announcement oder irgendwie sowas, dass da einer kommt, ein ganz oberschlauer und sagt, guck dir doch mal bitte das und das und das an, sozusagen, das ist alles schon fertig. Nach dem Motto. Meistens sind das Leute, die selber keine Musik machen. Es gibt auch ganze Seiten, wo Sammlungen von Notation-Editoren, also Musik-Notation-Editoren unter Linux, dabei sind. Das ist aber so, also erstmal, dass das stimmt, so, sondern da gibt es also viele Produkte, aber die erschreckende Wahrheit ist, es gibt unter Linux nicht einen einzigen WYSIWYG-Editor für Noten. Was verstehe ich unter WYSIWYG-Editor? Etwa das, was man hier sieht. Ich editiere also Noten hier auf einem Blatt Papier und wenn, da gibt es irgendwo einen Knopf drucken, den gibt es ja auch, den zeige ich später noch und wenn man den drückt, ne, dann rasselt der Drucker los und das, was ich jetzt genau hier sehe, das erscheint auf meinem Blatt Papier. Das gibt es nicht. Unter Linux. Was es gibt, sind zwei Projekte. Und von diesen zwei Projekten ist dieses hier das zweite. Ja? Was es gibt in rauen Mengen ist, dass diese Noten in eine andere Sprache exportiert werden. Mancher kennt vielleicht das Lilliput, was also konkurrenzlos schöne Noten erzeugt. Ja, da kann man also diesen Notensatz nach Lilliput in eine ASCII-basierte Notenschrift, ja, man hat sich das ausgedacht, was ich weiß, vielleicht CDEFG, AHC, da kann man gleich die Buchstaben verwenden. Ja. Und dann läuft ein Prozessor drüber, der dann daraus PostScript erzeugt. Nur sind natürlich kein WYSIWYG, weil natürlich dieses Lilliput die Noten komplett neu anordnet. Ja? Und das ist das, was ich auch bei meiner Arbeit an den Vorgängern mit Notenedit immer wieder aufs Butterbrot serviert, geschmiert bekommen habe. E-Mails, die sagen, ja, alles gut und schön, es ist kein WYSIWYG sozusagen, wenn wir das exportieren und dann wieder auf den Drucker ausgeben, steht da was ganz anderes da, ne, weil es neu platziert wird. Und deshalb habe ich jetzt das Ganze hier versucht, habe lange Zeit mit mir gehadert, ob ich das überhaupt machen soll, weil eigentlich kann ich das gar nicht, so ein WYSIWYG-Editor schreiben. Da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ich werde später nochmal über diese, oder versuchen mal über die CairoLib zu reden. Das ist also eine sehr erstaunliche Bibliothek, die hier drunter liegt, die mir sehr viel von den Aufgaben, die ein WYSIWYG-Editor-Schreiber eigentlich hätte, komplett abnimmt. Aber da komme ich später noch dazu. Hätte es die nicht gegeben, hätte ich gar nicht nochmal angefangen. Ja, weil ich weiß genau, das kann ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, ein Bild auf einem Monitor zu erzeugen und dann drückt er nur auf den Knopf, dann kriegt er haargenau das, was hier steht, praktisch auf dem Drucker rausplatziert. Also da habe ich keinen Plan, wie das irgendwie gehen sollte. Und das ist so ein bisschen das Problem, was hier dahinter steckt. Aber bevor ich das mache, will ich mal mit diesem Editor zeigen, wie man jetzt praktisch, ich habe ja gesagt, ich mache neue Musik und jetzt mache ich mal wirklich neue Musik, indem ich mich mal hier setze und mal sage Datei neu und jetzt kann ich auch ein bisschen ranzoomen und jetzt mache ich ganz einfach Folgendes. Ich nehme dieses Dings und trage hier was ein. Da passiert also schon viel, viel, viel. Aber solange nichts mit einem runden Cola dabei ist, keine Gefahr, noch klingt nichts. So, und jetzt kann ich aber hier sowas hier reinsetzen. Und wie man sieht, werden diese Balken das automatisch gemacht. Ich habe also gar nicht die Wahl, was sicherlich noch ein Kritikpunkt von diesem Editor ist. Jetzt habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, dass man hier sehr umfangreiche Blockbefehlsmöglichkeiten hat. Also zum Beispiel, hier sieht man jetzt mal das Block kopieren. aber kann auch Blöcke löschen oder so weiter. Kriegt man also im Handumdrehen viel, viel, viel Musik hier raus. Und jetzt da ändere ich das nur minimal ab. Die meisten, die Musik unkundig ist, sagen, wenn man das nur minimal ändert, entsteht ja keine interessante Musik. Das ist aber nicht so, das wird man gleich hören. Also die paar Änderungen hier, die ich jetzt schon mache, bewirken schon ein relativ interessantes Musikstück. Das werden wir gleich hören, das Ganze, indem ich mal hier einfach draufklicke und jetzt geht's los. Ja, das sind also so ein paar kleine Sachen, es wird noch mehr, also nicht klatschen. Das, außerdem ist das von einem, das ist irgendwie von Italiener oder irgendwo Italiener, da hat man so ein Stückchen geschrieben. Was man nun hier machen kann, wenn man mit der rechten Maustaste hier draufklickt, hat man einen Haufen MIDI-Einstellungen, hier kann man zum Beispiel die Lautstärke zum Beispiel etwas hochdrehen, das Tempo können wir auch erhöhen insgesamt. Und jetzt kann man hier noch was Interessantes machen, man kann hier andere Musikinstrumente auswählen, also zum Beispiel hier Honky-Tonky-Klavier. Gucken wir mal, wie das klingt. Leicht verstimmt das Klavier, aber wir können auch noch mehr, also da wir schon dabei sind, zum Beispiel Cembalo können wir auch mal auswählen. Ja. Jein, ich würde gerne am Ende noch ein bisschen was dazu sagen. Viele Leute haben Probleme, diesem Gerät überhaupt die Töne zu entlocken. Ja, ich habe da FAQ geschrieben, was ich meine, auch ziemlich also, sicher ist, aber trotzdem scheint sich zu klappen. Kurz mal was an. Also zum Beispiel Xylophon, das hat jeder schon mal irgendwie als Kind zu Hause gehabt. Und dann gibt es noch ein ähnliches Instrument, das Vibraphon. Also wer das zum ersten Mal sieht, der würde sagen, das ist wie ein Xylophon, bloß als Blech. Da sind also diese Stückchen nicht aus Holz, sondern sind aus Blech. Und unten hängen meistens solche Resonanzkörper dran, solche langen Zylinder. Und das klingt auch entsprechend dann blechern. Oder eher fast wie Glas, ne? Und dann, ich gehe mal hier ein paar Instrumente an. Hier haben wir zum Beispiel eine Orgel, so eine Elektroorgel. Oder, ich spiele es bloß mal an hier, das verbringen wir unsere ganze Zeit hier damit, das durchzugehen. Kirchenorgel haben wir auch, leider ohne Hall, sage ich vielleicht später. Oder dann haben wir hier, was weiß ich, Akkordeon kennt vielleicht jeder sozusagen. Und dann haben wir hier auch noch. Ja, alle möglichen Gitarren, man soll ja Nylon-Gitarre spielen, also machen wir das hier. Oder wir haben hier eine ganze Reihe von Instrumenten, ja, Gitarren, Bässe, alle möglichen Instrumente. Hier die einzelne Geige wollen wir hören, wie die klingt. Oder dann haben wir hier, ja, Tremolo Strings, Pizzicato, Harfe können wir mal probieren. Alle möglichen Streicher, langsame Streicher, Posaune, vielleicht probieren wir mal ein Blasinstrument, also eine Trompete war ja glaube ich vorne, mal gucken wie die klingt. Und ja, alle möglichen Blasinstrumente, Piccolo, Flöten, Panflöte wollen wir mal probieren. Also. Und dann gibt es ein paar Instrumente, die gar keine real nichts mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Die heißen auch schon so. Fantasia ist zum Beispiel hier einer. Mal gucken, wie der hier klingt. So, dann können wir es auf Basis treiben und können hier zum Beispiel noch eine Notenzeile anfügen. Und da sagen wir von vornherein, diese Notenzeile, die soll gespielt werden von dem Bass. Also jetzt geht es, haben wir alle möglichen Bass, akustischer Bass, das ist praktisch ein gezupfter Bass. Und den Bass hier machen wir etwas lauter. Und wie man vielleicht schon gehört hat, muss man beim Bass hier irgendwie mal so einen Bassschlüssel hier reinbringen. Ja, und das war es auch schon so. Und jetzt, der Bass spielt etwas bedächtig, dann nehmen wir hier diese halben Noten sozusagen. So, und den noch rein. Und jetzt machen wir das mal so. Noch eine Notenzeile anfügen. Und dann machen wir jetzt folgendes, da wählen wir gar kein Instrument. Also als Schlüssel wählen wir sowas Komisches hier. Und wir wählen gar kein MIDI-Instrument aus. Vielleicht hat schon mancher mitbekommen, bei MIDI gibt es so eine Sache, da gibt es MIDI-Kanäle. Und da gibt es einen ausgezeichneten Kanal, das ist der Kanal 3. Das NTED würde praktisch die Kanäle jetzt ein Stückchen weiter zuweisen. Und Noten, die auf diesem Kanal sind, die werden auch meistens auch ganz anders dargestellt, wie zum Beispiel so hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier so eine Note einfügen. Fehler gemacht. So, machen wir solche komischen Noten hier rein. Dann haben wir hier eine große Trommel sozusagen, die liegt hier irgendwo hier unten. Das muss man mal ausprobieren, wo das alles liegt hier. Also, die machen wir hier rein und hier rein. Dann haben wir hier eine kleine Trommel. Dann nehmen wir dieses Zeichen hier und machen die hier rein. Also hier und hier. Machen wir das mal falsch. Und jetzt nehmen wir noch was, das heißt die Snare dran. Das ist eine Trommel, da ist unten drunter sind da Federn gespannt. Ja? Und wenn man da drauf hat, da gibt es so ein leicht schepperndes Geräusch. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir das hier, was wir essen, kopieren das wieder auf. Ja, ich muss ja was auswählen. Da sieht man auch schon, dass der selbstständig anfängt zu platzieren. Und hier beim letzten, da nehmen wir ja auch irgendwas. Also nehmen wir hier nochmal sowas hier. Und dann noch den hier. Und dann noch den hier. Und dann nehmen wir nochmal den hier. Und dann nehmen wir noch den hier zu guter Letzt. So, jetzt muss man wahrscheinlich etwas kleiner zoomen, das heißt, davon sieht man es noch. Dann werden wir es auch gleich so abspielen. Also wollen wir mal gucken, wie das jetzt klingt. Ja, und jetzt können wir hier noch eine Zeile einfügen. Und da kann man dann Verschiedenes machen. Als erstes sagen wir, dass diese Notenzeile gespielt werden soll von den Streichern. Muss man erstmal suchen hier. Warte, hier sind sie. Hier von den Streichern. Die müssen wir etwas leise stellen, sonst hören wir nur noch Streicher. Und ansonsten gefällt mir die Position von dieser Zeile nicht. Ich würde die Zeile, also die Streicher in die zweite Zeile reinnehmen. Da wechseln die hier ihre Position. Und bei den Streichern, die sind natürlich nun sehr darauf, nun sehr lange Noten hier zu spielen. Also mache ich jetzt Folgendes. Ist das hier noch zu sehen? Ja, ne? So. Na, das hört nicht mehr hin. Machen wir hier mal noch eine Stufe kleiner. So, und jetzt versuchen wir das mal hier das Ganze zu spielen, wie das jetzt klingt. Ah, machen wir mal. Haben wir jetzt. Ja, da habe ich es ja vielleicht doch ein bisschen zu leise gestellt, aber man kann ja immer noch korrigieren. Machen wir es mal so. Und außerdem kann man noch Folgendes machen mit den Streichern. Es gibt sogenannte Haltebögen. Das wissen vielleicht nur die wenigsten. Aber gesehen hat es schon mal jemand. Und zwar bedeutet das Folgendes. Die Streicher haben hier oben 8 Viertel zu spielen. Weil wir dummerweise steht vorne dran, nur 4 Viertel in einen Takt rein dürfen. Da muss man sich genau festlegen. Man muss also die 4 Viertel und nochmal 4 Viertel nehmen. Und muss zum Zeichen dafür, dass der Streicher jetzt den Bogen nicht absetzt, sondern weiter streicht, sozusagen hier so einen Haltebogen drüber machen. Ja, und das geht auch hier. Und vor allen Dingen, das geht vor allen Dingen über Zeilen drüber raus, was natürlich eine Herausforderung für den Schreiber in solchen Software ist. Da habe ich also ziemlich lange dort rumgebastelt, bis das funktioniert. Und jetzt probieren wir, wie es jetzt klingt. Ja, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können hier selber so ein Wiederholungszeichen einbauen. Und es gehen auch andere Sachen. Man kann das hier über diesen Bereich markieren und kann hier sagen, was häufig gemacht wird, dass die Taktstriche jetzt hier durchgezogen werden sollen. Und des Weiteren kann man auch sagen, dass hier vorne, das sieht man auch sehr häufig, solche geschweifte Klammern. Ob das jetzt nach musikalischen Rechtschreibung richtig wäre, das hier alles zu klammern, weiß ich nicht. Meistens wird bloß beim Klavier das gemacht. Da gibt es auch noch, wenn die Klammer nicht gefällt, da gibt es noch eine zweite, eine echte Klammer. kann man sozusagen Gruppen von Wörterweisen gemacht haben, solche Partituren, was weiß ich, alle Oboen und alle Blechbläser werden so eingeklammert und so. Das kann sich da jeder ausdenken, wie er will. So klingt. Speichern, das ist also klar, sonst wäre es also doch ziemlich witzlos, das Ganze. Das mache ich jetzt mal hier, denn das Ganze TMP .ntd, die Endung, die macht er selber dran. Und das speichere ich jetzt, das habe ich also schon mal gemacht. Und ich kann es auch wieder laden, das ist vielleicht logisch, aber es hat noch eine andere Bewandtnis damit. So, da lädt er das wieder. Aber was ich jetzt auch noch machen kann, und das ist jetzt eigentlich das Besondere und Neue an diesem Noteneditor, es gibt jetzt hier einen Knopf als Postscript exportieren. Und dann macht er jetzt aa.ps und speichert das Ganze. Und jetzt kann ich hier natürlich irgendeinen Postscript-Betrachter nehmen. Ich nehme mal diesen hier. So, und der erzeugt jetzt hier diese Noten, und wie man jetzt sieht, ist irgendwie ein Wiesewick editor, denn wer sich mit Postscript auskennt, weiß, wenn ich erstmal so weit bin, kann ich das auch auf den Drucker schicken, und da würde mir das genauso drucken. Tatsächlich gibt es dort auch einen Druckknopf dran, der natürlich dann im Umweg, der erzeugt irgendwo im Temp ein Postscript-File und schickt das dann auf den Drucker raus. Der Drucker ist konfigurierbar, das zeige ich vielleicht noch, ich kann also auch den Carpenter nehmen. Woraus mir vor allen Dingen ankommt, ist, das ist also wirklich schönes Postscript, scheint jetzt nicht zu sein, aber da brauche ich ein kleines Weilchen, dieser Postscript-Betrachter. Man kann das also vergrößern, verkleinern, wie man will. Der macht also wunderschönes Postscript hier draus, sozusagen, also was auch diese Haltebögen, wenn man das jetzt hier sieht, ne, also wie die jetzt auslaufen und sowas. Man kann das noch so groß drucken. Das Ganze ist also wirklich skalierbares Postscript, auch diese Schlagzeugnoten sind also doch sehr, sehr gut hier von der Qualität her. Und das ist natürlich sehr gut, ist aber nicht komplett auf einen Mist gewachsen. Ich würde vielleicht nachher nochmal ein bisschen darauf zurückkommen, wie das eigentlich kommt, dass es jetzt also so gut aussieht und jetzt wird so hier rausgebracht. Also wesentlich ist, wir haben ja einen richtigen What You See is What You Get Editor, und von meinem Begriff also einer von zweien. Ja, es gibt ein zweites Projekt, was sich auch in diese Richtung läuft, in diese Richtung dann damit befasst. So, das ist dieses, wie sieht es aus mit Text? Vielleicht soll ich noch den Knopf zeigen. Es gibt natürlich hier einen Knopf Drucken, den kann ich natürlich mangels Drucker jetzt hier nicht so richtig scharf machen. Aber was es gibt eine Konfiguration, und da steht der Druckkonfiguration. Wie man sieht, habe ich jetzt als Druckkombination LPR. Das %S kann man sich überlegen, das wird gegen einen Pfeilnamen ersetzt. Auf den meisten Linux-Druckern geht wenigstens erstmal das LPR-Pfeil.ps, da druckt das schon erstmal. Wer jetzt unbedingt den Carprinter hier haben möchte, der kann das einfach austauschen hier bei dem Druckkommando. Und das merkt er sich auch. Das muss er also nicht bei jedem Start machen. Hat natürlich irgendwie eine Konfigurationsdatei, wo man das Ganze jetzt hier abändern kann, das Ganze. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier das Bild so ein bisschen anpasse. Ich sehe nämlich hier bloß die Hälfte jetzt mal, aber mal schauen. Ich muss noch eins kleiner machen. Vielleicht hier auch noch. Ja, die Frage ist jetzt, was ist mit Text? Also normalerweise stürzt man sich natürlich auf die Notenschrift, will das Ganze haben, man bekommt aber immer mehr solche Anfragen, wie sieht es denn aus, und in unserer Kirchgemeinde, wir müssten wenigstens da Textgruppen machen können, da habe ich gesagt, okay, man kann bis zu 5 Textzeilen an eine solche Notenzeile 5 Buchstaben anbringen. Das sieht dann so aus. Thank you. Natürlich ist das so, dass dann ein externer Editor aufgerufen wird, man den Text irgendwie aufschreiben muss. Hier ist das nicht so. Ich habe das also gemacht, dass man es wirklich direkt unter die Noten schreiben kann. Aber ich möchte noch ganz was anderes zeigen, bevor ich das zeige. Und zwar gibt es ja noch was Lustiges. Und zwar, ich kann das auch exportieren. Dabei kann ich gleich mal zeigen, das kann auch MIDI exportieren. Das ist vielleicht nicht so erstaunlich, dass es MIDI exportieren kann. Ich nenne das mal hier das echt pmp.meet oder sowas Scharfes. .meet wollte ich schreiben. So, da speichere ich das. Und nun gibt es ja eine Reihe von MIDI-Playern. Also zum Beispiel im KDE gibt es ja den berühmten KMeet. Und den kann ich jetzt mal sagen, der soll ja das AAA.meet, was ich eben gesagt habe, spielen. Was passiert mit dem Text? Was die meisten nicht wissen, man kann auch Text in das MIDI mit reindrücken. Die Frage ist, was macht MIDI-Player damit? Und der KMeet, das sieht man vielleicht so ein bisschen hier, der zeigt den Text wenigstens an. Könnte man sich vielleicht denken, dass das vielleicht ein Normalfall ist, dass ein MIDI-Player dann auf einmal den MIDI-Pfeil auf Textschrift dazu macht. Es gibt allerdings MIDI-Player.
Was ist das hier? Da konnte er nur, ich kann auch irgendwas ein.
einstellen. Da konnte auch natürlich das Ganze mal einrichten. Und da gab es ja irgendwie Klammer, da konnte man irgendwie, nee, das war's nicht. Hier, da konnte man natürlich sowas hier einstellen. Gucken, was jetzt passiert. Und so weiter. Und jetzt konnte man hier, wie viele andere Produkte auch, exportieren. Viel, 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 wie man sieht. Also viel mehr, als der jetzt hier kann. Weil da ist eben bloß ein halbes Jahr schon immer da. Und eine Exportart ist Musiktech. Und das nenne ich jetzt mal auch. Ich starte jetzt hier und exportiere das hier nach tmp.xml. Musiktech ist XML. Wir können auch mal reingucken. Es gibt Probleme. Da kann die Schlagzeugnoten nicht. Ich glaube, in Musiktech gibt es da gar keinen Begriff dafür, für diese Sachen. So, wir können auch mal reingucken. Also, wenn das wirklich interessiert. Ist eben XML, wie man es so kennt. Ist es so bunt, ja. Ist XML, wie man es so kennt. Irgendwie kann man es auch groß schreiben. Aber da hat irgendwie eine gewiefte Verzögerung hier drin, die ich nicht verstehe. So, ist XML, wie man es so kennt. Bin ich hier vorne und da geht das ja los. Score, Part, Write. Das heißt, die ganzen Noten sozusagen, es gibt eine XML-Schrift für Noten. Ja, das ist so das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Weil, also zum Beispiel, das hier eine Note von hier bis hier. Ne, da wird eine Note beschrieben. So, also kann ich vorstellen, wenn ich jetzt hier irgendwie Gustav Mahl und so weiter. Also wie viel das jetzt hier wäre, würde ich bezweifeln, so, dass es das hier ist. Und das kann der Herr wieder importieren. Und jetzt ist es so, Note der selber kann MIDI importieren. Da könnte ich also jetzt einen Dreisprung machen. Ja, ich könnte das erst in den Note-Edit importieren, dann das muss ich XML wieder exportieren, dann wieder importieren. Mein Ziel ist es freilich, dass irgendwann der MIDI-Import hier auch geht. Aber da ich ja das schon beim Note-Edit gemacht habe, glaubt man mir vielleicht, dass ich das prinzipiell erstmal kann. Aber es ist ein Kunststück. Aber es ist wirklich ein Kunststück. Also wer glaubt, MIDI, das sind schon so ungefähr die Noten, also das ist ein Irrtum. Das ist also höllisch schwierig, aus einer Musik, sozusagen, die in MIDI vorliegt, eine Notenschrift so zu machen, dass ein Musiker, wenn er das jetzt sieht, sagt, genauso hätte ich das auch aufgeschrieben oder ähnlich hätte ich das auch aufgeschrieben. Sondern man wird, wenn man erstmal Versuche macht, was Unspielbares rauskriegen. Also wo der sich an den Kopf greift und sagt, also das ist ja Wahnsinn hier sozusagen. Also solche Serien kriegt man dann raus. Also was man dann sehr häufig sieht, wenn das hier importiert wird, das Ganze, dass man da sowas hier rauskriegt, das ist echt eine 64. sozusagen, und daran hängt sich eben so eine Note hier, Achtel und dann sowas hier, weil die vielen MIDI-Importer machen das eben ganz genauso. Das ist eine Viertelnote. Wenn ein Musiker eine Viertelnote spielt, ja, normalerweise müsste er das die ganze Zeit den Finger draufhalten und genau wenn die Viertelnote zu Ende ist, die Taste loslassen. Macht kein Musiker, dann lässt die ein Stückchen früher los. Und im MIDI wird das genauso aufgeschrieben und wenn jetzt Noteneditoren versuchen, das auszulassen, sagen die, okay, das ist eine Achtel, plus eine 16. plus eine 32. plus eine 64. Eine 64. fehlt, dass hier diese letzte Pause, die hier hinten steht, sozusagen, die gehört ja eigentlich logisch zu dem ja dazu. Passen Sie auf, das geht auch nicht mit jedem Noteneditor, dass man einfach rüber und überschieben kann. Ne? Das wäre jetzt praktisch eine Viertelnote, ne? Wo eben die 64. Pause, der Musiker hat eben vor Ablauf des Viertels die Tasten losgelassen. Ne? Sozusagen, da würde der das so rastern. Ne? Und da geht das nur los, Fantasierung, ja gut, aber was ist, wenn das wirklich 64. sind? Da geht das natürlich wieder nicht. Und alles sowas, ne? das ist eine Kunst, das ist eine richtige Kunst, sozusagen als MIDI eine gute Notenschrift zu machen. Aber ich habe mir das wieder vorgenommen, ich wollte es nochmal etwas besser machen, der Dings kann das sozusagen, der Note-Edit kann das ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, aber andere können es besser, ja? Nein. Also, die sind nicht standardisiert. Ich habe 16 Kanäle zur Verfügung. Das dient im Wesentlichen dazu, diese Kanäle, um einen Status festzulegen. Also zum Beispiel der Status, hier spielt ein Glockenspiel. Sozusagen, da muss ich immer sagen, die nächste Note ist für Glockenspiel, spiele, die nächste ist für Glockenspiel, spiele. Sagt, alles, was auf diesem Kanal läuft, ist Glockenspiel. Aber die 10 ist bei den meisten Soundkarten und bei vielen Geräten, also wenn ich Hardware kaufe, das Schlagzeug. Ja, aber das ist auch kein, zum Beispiel hier ist eine Soundkarte drin, da kann man das verstellen. Wenn man das will, würde man nicht machen, weil sonst die Hälfte aller MIDI-Files völlig sinnlos klingen. Ja, aber das funktioniert. Ja. Und noch eine Frage. Gut. Achso, ja bitte. Nein. Da habe ich mir sonst was für Mühe gegeben, dass es keine lateinischen Buchstaben sein müssen. Weil ich habe unter anderem auch sehr viele Pfarrer und auch aus der russisch-orthodoxen Kirche. Und die sind natürlich dann mit ihren kyrillischen Zeichen, haben die dort ein Problem. Und erstens, das Ganze basiert auf Kairo und Kairo seinerseits wieder basiert auf GTK. Und GTK basiert wieder auf der Gelib und
Dank an alle, die mit Caleb in die Einer sind. Die haben sich von Anfang an sehr viel Mühe gegeben mit diesem Unicode und der Internationalisierung auch der Buchstaben und Zeichen. Und es wird ja prinzipiell Unicode gemacht, was auch nicht ganz einfach ist. Also wenn ich, jeder kennt das berühmt, oder viele Programmierer kennen das berühmte String-Names. Aber was mache ich denn, wenn manche kyrillischen Zeichen, Schach gibt es im Russischen, ne? Das ist sowas, was man kaum sprechen kann, sozusagen, das besteht also für drei Zeichen. Ne? Das ist drei Charakters lang. Ja? Und da haben die ja, gibt es ja extra Routinen, ne? UTF-String-Length. Das heißt, die kriegen das raus, wie viele Buchstaben sind da drin und nicht wie viele Bytes sind da drin. Das will ich gar nicht wissen, sondern wie viele Buchstaben. Das hat, damit habe ich sehr extensiv gearbeitet und ich habe bis jetzt keine Rückkopplung. Ich habe allerdings alle aufgefordert, wenn sie also Japaner sind oder Griechen sind oder so weiter, die sollen mal gucken, auch Hebräisch oder so weiter, ob das klappt. Also ich wäre für jeden dankbar, der das ausprobiert und mir einen Bug meldet. Ich habe bis jetzt nicht einen einzigen Bug-Report. Gut, kann ich mir so einwerfen. Gut, machen wir nochmal was, und zwar, ja, was machen wir denn? Ich kann also das wieder importieren und habe indirekte Media-Import, das soll auch noch besser werden. Ich habe überhaupt den ganzen Musik-XML Import hier überhaupt hier nur hier reingebracht, damit man das hier, damit man als Notedit, viele haben sich gesagt, ich habe jetzt so lange mit Notedit gearbeitet, ich will jetzt nicht noch alles neu schreiben, da kriegt man das wenigstens rein importiert, das Ganze. So, ich führe das jetzt nicht durch, jeder klappt, wenn man es diesen Import gibt. Ich möchte was anderes sagen, noch was anderes zeigen, und zwar, die Frage kommt dann immer auf, kann man denn hier auch was Clash, also was der Altes machen? Und da möchte ich auch mal was zeigen, und zwar, ach, mal Hilfe, wo sind wir denn jetzt hier? Achso. Ja, also ich habe ja bis jetzt bloß so leicht mit Schlagzeug und sowas Unterhaltungsmusik gemacht und ich habe mit Absicht, wenn man mal andere solche ähnlich gelagerten Tools findet im Internet, wird man feststellen, dass die nur Klassik drin haben und das habe ich mit Absicht nicht gemacht, weil dadurch der falsche Eindruck entsteht, man könne mit diesem Tool nur was Ernsthaftes machen, also was Locker-Flockiges geht damit gar nicht und deshalb habe ich also sehr viel Wert darauf gelegt, dass das auch moderne Musik ist, wobei man eher wieder das Problem mit der GEMA hat. Also diese Dinge werden Sie nicht finden. Ich werde vielleicht nachher mal eins spielen, was Sie drin finden, wo vielleicht manchmal erstaunt ist, dass es GEMA-frei ist, aber ich habe sehr viel Mühe aufgewandt, GEMA-freie Musik zu finden, die aber keine Klassik ist, sozusagen. Das ist wirklich ein Riesenproblem, aber wenn man lange sucht, findet man das. Ich stelle vielleicht nachher noch was vor. Erstmal die Klassik. So, das ist jetzt hier A3 Papier. Und quer. So. Und das sind auch einige Seiten. Ich weiß nicht, wie jetzt das Publikum gelagert ist oder so. Ich würde einfach mal, das sind auch mehrere Seiten, das einfach mal durchspielen. Das hat auch 4 Minuten. Also 4 Minuten Klassik sozusagen muss irgendwie drin sein. Und ich möchte das mal hier einfach vorführen. Also da sehe ich, kennt das ja Wolfgang Amadeus Mozart. Heißt irgendwie, wer ist das? Divertimento, erster Satz, irgendwie D-Dur. Ja, die habe ich mit Absicht nicht gemacht. Bei meisten habe ich es nicht gemacht. Also man kann auch oben drüber schreiben. Also ich hätte das hier schreiben können, Divertimento, vielleicht später noch. Thank you. Zeichen oben drauf haben. Solche Verzierungen hier, so ein TR. Ja, und wenn ich das bloß mal bis hierher mache, dann kann man das vielleicht auch hören. Ja, das war jetzt nicht so richtig normal. Ja, das ist schwer zu hören. Ich wollte ganz allgemein mal auf diese Verzierung eingehen. Es gibt, ich werde zu dem Zweck, man kann hier noch viel, viel mehr ausklappen, also sozusagen so, also da kommt noch viel, viel mehr. Ich wollte mal so ein paar Verzierungen, die ich auch implementiert habe, tatsächlich so, häufig ist es so, dass solche Notationssoftware das gar nicht spielt. Ja, ich kann zwar eine Verzierung, es gibt sogar ein berühmtes Produkt, was unter Linux einfach verbreitet ist, das beachtet nicht mal die Wiederholungszeichen sozusagen. Die stehen zwar dort als Schönheit, aber werden nicht beachtet. Jetzt will ich mal hier solche Verzierungen hier oben reinmachen, das zum Beispiel im Parler, also wer jetzt Klavier spielen kann, da gibt es ja noch so einen Mordent, nennt sich hier so eine Verzierung, und dann gibt es ja bloß den berühmten Triller, den man also hier auch anbringen kann. Was vielleicht nicht so gut zu hören ist, ist Staccato sozusagen, das sind diese Punkte hier. So, und damit man sich auch ausgiebig das Ganze hier anhören kann, werde ich das mal noch einmal wiederholen, das Ganze, und jetzt kann man mal gucken, was jetzt hier passiert, also wie diese verschiedenen Verzierungen jetzt klingen. Sachen, die jetzt hier eine Rolle spielen, zum Beispiel Lautstärkezeichen werden auch beachtet, das will ich bloß mal ganz kurz zeigen, sozusagen. Ich werde also hier mal, was ich, vier Noten, vier Viertel jetzt hierher machen und die vier Viertel nochmal hierher. Da kann man als erstes hier so ein Lautstärkezeichen einfügen, so zum Beispiel Forte Fortissimo oder sowas hier, das sieht dann so hier aus, und dann kann ich hier weiter einfügen, jetzt werde ich mal noch ein Zeichen hier reinbringen, Tempozeichen, da kann man jetzt zum Beispiel ein anderes Tempo einstellen, kann man jetzt sagen, es sollen jetzt 186, ab diesem Moment, ja, sollen 186 Viertel pro Minute gespielt werden. Der Normalfall hier beim NTD sind 120 Viertel pro Minute. Das kann man aber auch an diesem Regler hier, den ich vorhin gezeigt habe, erstmal den Standardfall hier einstellen im Tempo, und dann kann man das aber ändern. Und ich will bloß mal kurz Forte Fortissimo und einmal dieses Metronomzeichen hier. Entsprechend mit beachtet. Was leider noch nicht geht, ist Crescendo und Decrescendo für diejenigen, habe ich aber auch geplant. Das ist wieder relativ kompliziert zu implementieren, weil da solche sehr langen Linien, was ist, wenn das die Zeile umbricht, ne? Das ist immer eine schwierige Angelegenheit. Und hier auch, da zu dem Zeichen muss man sagen, das haben die wirklichen Musiker nicht so gerne, ne? Weil das ist Mathematik. Wie überhaupt sehr bedauert wird, dass auf dem Notenblatt nur neuerdings auf die Mathematik herrscht. Ja? Also zum Beispiel hier, das wird doch die sind zwar gleich weit voneinander entfernt, dieser Klecks und dieser Klecks, ne? Aber dadurch, dass hier dieser Hals nach unten geht, hier geht nach oben, entsteht die optische Täuschung, wäre breiter. Sozusagen der richtige Musiker will, dass das auch gleich weit aussieht. Nicht bloß gleich weit ist, sondern gleich weit aussieht. Und das wird sehr oft bedauert, dass sobald die Computer hier reinkommen, die Mathematik auf dem Notenblatt herrscht. Und das ist hier ist auch so ein Fall. Ne? Trotzdem habe ich das erstmal hier so reingebracht. Der Musiker sagt, lieber für langsam Andante und für schnell Allegro. Und da gibt es auch noch solche Sachen, also zum Beispiel Beethoven 5. Sinfonie, erster Satz. Da steht dann eben Allegro, Mano und Troppo, was so viel heißt, schnell, aber nicht beschwingt. Also bestimmt, also meiner Ansicht nach kann es jeder so schnell spielen, wie er will, wenn das drüber steht. Aber sicherlich ist jeder Dirigent, der das spielt, der Meinung, dass er verstanden hat, was Mozart, was Beethoven damit gemeint hat, Allegro, Mano und Troppo. Aber das haben die Musiker lieber, ja. Weil sonst könnte er nur mit der Stoppuhr stehen und könnte sagen, ihr habt nicht 186 Viertel pro Minute gespielt, aber Allegro, Mano und Troppo sozusagen, ja, da kann man sich ja lange streiten, ob das richtig oder falsch gespielt ist. Da gibt es also noch irgendwelche Möglichkeiten. Ja, also das passiert bei der Spieler also auch. Wiederholung habe ich schon gezeigt, das kann er also auch machen. Verschiedene Dinge. So, eins ist noch Piano-Pedal-Marks. Also jeder hat schon mal gesehen am Piano, hier sind zum Beispiel drei Pedale dran, ich weiß nicht wozu drei, aber eins von den dreien dient dazu, wenn der Klavierspieler eine Taste drückt und lässt sie wieder los, dann wird der Ton abgedämpft, also da ist ein Filz drin und der geht dann auf die Seiten rauf und dadurch ist es zu Ende der Ton, ja, der wird abgedämpft. Wenn aber das Pedal drückt, dann passiert das nicht, dann klingt der Ton weiter und so eine Stahlseite hat natürlich sehr viel Energie, klingt eine ganze Weile und man kann dem Musiker das vorschreiben, und das möchte ich auch mal zeigen, jetzt habe ich also mal eine GEMA-freie Sache, dass wir das also auch mal hier sehen. Also die kommen zum Beispiel mit hier. Die werden auch entsprechend installiert. Ich meine, dass es diese hier ist. Hier sieht man mal solche Piano-Pedal-Marks.
alle Piano-Pedale zeichnen. So, ich bin jetzt so mit diesen englischen Begriffen. Ja, und jetzt spiele ich mal den Anfang vor, das kennt, also das hat jeder schon mal irgendwo gehört, das Ding hier sozusagen von Bach. Sozusagen, also wenn ich es vorspiele, ich spiele es mal an, oder werde ich mal was machen damit. Hierher. Das wird neuerdings auch immer gespielt zusammen mit einem Violinstück von Godunov oder Gounod, von Gounod sozusagen, wo jemand herausgefunden hat, dass sie aufeinander passen auf einer bestimmten Stelle sozusagen. Wir haben bei uns hier auf dem Orchester sozusagen, der Orchesterleiter habe ich mal am Papier stehen sehen, habe gesagt, hier, das ist wohl das Ave Maria, nennt sich das dann im Zusammenspiel. So, dann sagt er, nein, ist keine Schnulze. Aber das will ich gar nicht zeigen, sondern nur sagen, sehe ich viele, das höre ich gar nicht, ob das Pedal getreten ist oder ob das nicht getreten ist. Ich möchte mal ganz das Gegenteil beweisen, weil viele Hörer von Musik erklären sich selber für unmusikalisch, obwohl sie es gar nicht sind. Und ich behaupte, dass es doch jeder hört. Und zwar werde ich mal in der ersten Zeile ganz einfach dieses Pedalmark hier rausnehmen. Dann wird man sehen, es ist eine richtige Lösung, wenn die zweite Zeile losgeht. Das klingt in der ersten Zeile, da fehlt irgendwas. Also ich spiele es mal jetzt nochmal. Und dann haben wir hier noch eine, die hebt sich vielleicht nicht so besonders gut ab. Sozusagen.
kann man hier noch verschieben, damit man die Stimmen unterscheiden kann. Weil am Ende hat man so ein Gewirr, dass der das abschreibt, selber nicht mehr weiß, welche Note gehört jetzt zu welcher Stimme. Und das habe ich hier mit reingebracht. Mehrere Stimmen ist eine komplizierte Angelegenheit. Also ich will das bloß mal zeigen, weil man das auch als der die Software schreibt, jetzt prinzipiell davon ausgehen kann, was passiert jetzt. Aber er muss dem richtig ausweichen hier. Sozusagen solche Mikroshifts müssen da rein. Das wird doch bei Notensatz so gemacht. Das muss man feststellen und kostet viel Rechenzeit. Also das ist nicht so einfach. Und viele Produkte, und jetzt kann ich auch mal zu den anderen Konkurrenzprodukten ein bisschen schlecht machen, die können das nicht. Ja, also das ist hier der Erste, der zum Beispiel das hier kann. So. Ja, und ist klar, ist also relativ schwierig. Also die Mehrstimmigkeit, die stimmt ja auch noch nicht, weil hier ist das auch wieder falsch. Die müssten übereinander sein. Hier, das kriege ich aber auch noch hin, sozusagen. Die müssten normalerweise jetzt so hier laufen. Wobei, hier wird sich fast sagen, dass es ein Achtel drin ist. Aber hier ist es eigentlich ganz eindeutig, die müssen so hier. Und so müsste es eigentlich aussehen. Der Wettbewerb ist trotzdem hier nebeneinander. Sozusagen. So oder nicht. Kommt doch. So, ein paar Fehler sind auch noch drin, dieser ganzen Angelegenheit. So. Ja. Jetzt will ich mal eins vorspielen, was vielleicht auch bloß anspielen. Was gibt es denn für GEMA-freie Musik, die trotzdem beschwingt klingt? Und da habe ich ja dieses hier ausgesucht, steht drüber, wie es heißt. Und ich erkläre vielleicht noch was dazu, wieso das jetzt so wichtig hier ist. Aber ich spiele es erstmal an, sozusagen. Bin ich auch überzeugt davon, hat jeder schon mal irgendwo gehört. Und da sagt vielleicht manchmal, dass, also ich habe hier regelrechte Recherchen machen wollen. Es ging darum, ob das in Debian aufgenommen wird, ja oder nein. Hm? Und Debian ist ja nur ganz besonders da so, was so diese GEMA-frei und überhaupt frei von rechten Drittern muss das ja also alles sein. Und ich musste dort extra Recherchen machen, musste dort beweisen, dass das GEMA-frei ist. Und dazu muss man wissen, das ist wohl unstrittig, dass zumindest nach deutschem Copyright-Gesetz alles frei ist, wo der Musiker wenigstens 70 Jahre tot ist. Ja, so. Und was ist das jetzt zum Beispiel? Und da denkt man doch also, wenn man das hier einen Pfeil finden, about the examples, dann habe ich zum Beispiel für dieses Beispiel 4 sozusagen, habe ich also genaue Nachforschung angestellt, sozusagen, was das ist. Also hier steht also, dass es ein irischer Volkssong ist, wo man zum Beispiel ein MIDI-Beispiel sich anhören könnte. Da wird man also sehen, ich habe auch Fehler gemacht. Ich schreibe hier auch ganz klar, dass ich das nicht abgeschrieben habe von einem Notenblatt, das also auch ganz wichtig ist, sozusagen, sondern dass es praktisch mein eigener Einfall ist. Und hier sieht man die ganze Geschichte. Also der Song ist eigentlich von Frederick Edward Weatherly, der 1929 gestorben ist, und der schrieb aber eigentlich ein Gedicht, ein Lied, das hieß O Danny Boy, zu einer anderen Melodie. Und dann hat er eine Melodie gehört, die noch älter war als er, das nannte sich Londonderry Air, und diese Melodie hat ein Herausgeber, sozusagen wurde 1855 erstmalig veröffentlicht, von einem Herausgeber George Petrie, der 1866 gestorben ist, und der hat das veröffentlicht als Untitled Melody, und er sagt, er hätte das von dem Wander, wie heißen diese Dinger, Dudelsackspieler, abgeschrieben. Also so genau habe ich versucht, das hier zu machen, sodass es zweifelsfrei ist. Also das kann man auch aufnehmen in Debian, sozusagen. Und ein anderes, da würde ich mal das Publikum fragen, also der Publikumsjoker, was das hier ist. Sagen wir es auch GEMA-frei. Ah, steht schon alles da. Hören wir es trotzdem mal. Thank you. Alkohole aus Hoffmanns Erzählungen, allerdings so stark verfälscht, dass es die meisten, wenn sie es hören, erstmal überhaupt nicht wiedererkennen würden, dass das dasselbe sein soll. Aber das geht also, schöne Nacht, du liebes Nacht, du, ist ein Walzer, ja, steht ein Dreivierteltag. Aber von ihr bitte. Ja, das ist ganz einfach. Also ich kann es erstmal wegmachen, sozusagen, bearbeiten, Systemlayout, Makro löschen, habe ich nur gedacht. Achso, hier richten wir eigentlich alles weg, sozusagen, das kann ich beliebige Sachen hier klammern. Und dann hatte ich ja schon gesagt, ich kann jetzt hier runde Klammern nehmen, oder ich kann jetzt hier sowas einkasseln hier, und dann sagen, ich nehme jetzt hier die eckige Klammer, da habe ich sie hier dran. Also, das habe ich mit Absicht gemacht. Es müsste eigentlich ein bisschen intelligenter sein, weil ich sehe das auch bei kommerziellen Produkten, die haben dann eben, wollen sie einen Flötensatz, wollen sie einen Trompetensatz, wollen sie eine Big Band und so weiter, und dann wird das schon entsprechend vorbereitet, das Ganze. Kommt noch, es hat sich ja bei mir jemand gemeldet, er will unbedingt mitprogrammieren und dem würde ich das dann irgendwie anheimstellen. Ja, das sowas in der Art zu machen. Ja, bitte. Ja, noch nicht. Also sowas wie transponieren und so weiter ist aber eher eine Mathematikaufgabe, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber es ist nicht so. Nee, es ist nicht ganz gerechtfertigt. Also ich habe hier den Bratschenschlüssel, dann habe ich den und den. Ja, das ist jetzt bei der neuesten Version drin, allerdings so neu ist die gar nicht. Also das gibt es schon eine ganze Weile. Ja. Also die zwei Stellen, das wurde auch häufig gefordert. Ich habe also irgendwie einen Argentinier dort als eifrigen Benutzer von den ganzen Enchanno-Spielern, der hat also sehr beschwert, dass also sein schöner Tenorschlüssel dort nicht mit dabei ist. Und das muss ich natürlich auch sowas hier, das kennt kaum jemand, Bogen aufwärts, Bogen abwärts. Ne? Dass man solche Marken jetzt hier drüber setzen kann, Bogen aufwärts, Bogen abwärts oder sowas. Ne? Das wissen die meisten gar nicht, was es ist, sozusagen. Ne? Bitte? Als Nichtstreicher, ja, das ist klar. Aber die erklären einem das dann schon, sozusagen, wie das. Ja, es gibt einen Haufen solcher Anfragen, was weiß ich. Ich weiß bis heute nicht, was Figur Pass ist. Das müssen die mir erklären, das müssen wir durchs Telefon ansagen, was weiß ich. Ich kann eine ganze Menge ansagen. Okay. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier weitermachen soll. Ich würde gerne mal, also wie gesagt, hier steht das auch, denn hier steht auch Exempel 1, das sagst du 2, also im Original ist das eigentlich Le Contant d'Hoffmann, ja, das ist klar, also weil es Franzose war, ist Hoffmanns Erzählung, steht das alles hier drin, muss ich aber Stück für Stück, also praktisch wie nachweisen, ja, dass auch nachvollziehbar ist. Ich behaupte nicht, dass es GEMA-frei ist, ich gebe bloß alle Hinweise, die notwendig ist, damit ein Dritter das überprüfen könnte, das Ganze. So, jetzt versuchen wir mal, ja, das mache ich jetzt, war hier eine Frage, ich würde mal auf die Fragen so ein bisschen eingehen. Was mache ich jetzt, wenn ich kein MIDI, wenn ich mein MIDI-Gerät entweder nicht zum Spielen kriege unter Linux, ja, oder ich habe gar keinen Hardware-MIDI-Synthesizer. Und da ist es so, man muss hier, ich muss jetzt bloß mal spicken sozusagen, weil ich das nicht auswendig kann. Und zwar kann man Folgendes machen. Der Takaishi Iwai, um ein paar Namen zu nennen, der sich sehr verdient gemacht hat und das ALSA und überhaupt die ganzen Linux Sound und lange Zeit auch von Red Hat ein bisschen geprellt und geblockt wurde, weil da waren SUSE-Mitarbeiter. Den habe ich auch mal persönlich kennengelernt. Sieht doch so aus, wie er heißt. Das ist japanischen Ursprungs. Und der Takaishi Iwai hat sich sehr verdient gemacht um ein Werkzeug, das nennt sich TI-MIDI-T. Dieses TI-MIDI-T muss man mit diesem GUI-lichen Kommando hier starten. Also vielleicht zeige ich erstmal, was passiert, wenn man den NTD so startet. Also ich nehme auch nochmal unser Beispiel hier. Da kann man hier bei Konfiguration einstellen, MIDI-Konfiguration. Was man meistens immer hat, ist hier oben dieses Gerät. Das ist praktisch der Genport von dem Computer. Da könnte ich zum Beispiel ein Keyboard dranhängen, was es im Laden zu kaufen gibt, und könnte praktisch das Keyboard von hier aus fernsteuern. Ja? Das nützt mir aber nichts, wenn ich kein Keyboard habe. So, bei vielen, es gibt also viele Soundkonsolen auf Laptops, da gibt es hier genau einen Eintrag und das war's. So, und nun ist die Sache, das hier existiert nicht. Hier ist natürlich diese Wavetable-Synthese sozusagen von dieser Audici-Soundkarte, die ich jetzt hier eingebaut habe, und die klingt so, wie sie klingt. Ja? So, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine MIDI-Konfiguration das hier oben einstellen würde, so, dann höre ich gar nichts. Schön, wenn ich eine Alternative habe, aber nicht jeder hat die, gerade auf Laptops. Und nun kann man hier Folgendes machen. Man kann den immediately im sogenannten Solver-Modus starten. Voraussetzung ist, dass der mit bestimmten Optionen, das steht bei den FAQs, übersetzt wurde, sonst hat man das nicht, sonst kriegt man nicht raus, das Interface IR, was hier steht, ist nicht implementiert worden, ja. Aber dann muss man es eben nochmal von Hand übersetzen, das Ganze. So, da starte ich den Ganzen. Und wenn ich jetzt nochmal das ganze Ding starte, kann ich hier, wenn ich bei den Konfigurationen MIDI gehe, sieht man hier 4 neue Geräte. Das ist mein TI-MIDI-Server. Das kann ich auf jeden Laptop starten. Es genügt eigentlich, wenn mein PCM-Gerät geht. Das heißt, wenn ich irgendwie MP3s abspielen kann oder mit einem A-Player irgendwas abspielen kann, weil der nutzt auch genau dieses Gerät. Der wandelt live MIDI-Daten in WAV-Daten um. Jetzt kann ich den nehmen und wird hören, dass man kaum einen Unterschied hört. Ja, der macht das sehr gut. Also das ist das Beste. Ich habe vom Fluid-Synth, was ein bisschen die Konkurrenzprodukt dazu ist, habe ich länger Zeit nicht probiert, fand ich aber nicht so gut. Also es ist zumindest so, man braucht, um das zu machen, einen sogenannten Soundfont. Ich habe hier einen Soundfont genommen, den ich auf meiner Webseite angebe, wo man den finden kann. Ich habe den nicht kopiert, weil das ist einer von Creative Labs. Der ist urheberrechtlich geschützt. Den darf ich nicht verteilen, der wird auf keiner CD-ROM drauf sein. Irgendwer hat es trotzdem auf seiner Webseite zum Download angeboten. Ob da eine Absprache und ob das illegal ist, soll mir egal sein. Ich sage nur, nehmen Sie den Soundfont, der auf dieser Seite erwähnt wird. Also um mich da ganz abzugrenzen. Und ich kann bloß alle aufrufen, die das hier machen, tatsächlich die Mühe machen, den Soundfont zu tauschen. Man tauscht damit das Orchester aus. Das Originalorchester, was auch zu dem TI-MIDI dazu ist, ist meines sehr löblich, dass Leute solche Soundfonts umsonst ins Netz stellen. Trotzdem, meine Kritik daran ist, das klingt, als hätte ich ein Orchester in den Suppentopf eingesperrt. Und was da rauskommt, das hört man dann. Ja, auch wenn das 16-Bit-Soundfonts sind und so weiter, teilweise fehlen die Orgeln, fehlen komplett in den Soundfonts, da hört man gar nichts. Also bitte machen Sie sich die Mühe, steht auf meiner Webseite, wenn Sie TI-MIDI benutzen, nehmen Sie nicht die Soundfonts, die dort mitbringen, tauschen Sie das aus. Und selbst wenn Sie eine Soundkarte haben, wo man Soundfonts laden kann, versuchen Sie bitte den Soundfont, den ich dort angebe. Der klingt wirklich am besten, sozusagen. Also auch wenn es bloß ein 8-Bit-Soundfont ist, sozusagen, das wird häufig kritisiert, aber in der Summe klingt die Instrumente eben am besten. Also man hat es vielleicht am Anfang hier gemerkt, ich mache vielleicht gleich noch ein Beispiel, da denkt man, man spielt eine Big Band zusammen, also wenn man es, nein, ein guter Musiker hört natürlich hier, ist jetzt was falsch, aber die meisten Durchschnittskonsumenten von Musik würden sagen, das ist aufgenommen, das ist eine Big Band. Also keiner kommt dahinter, dass die Soundfont jetzt gerade real das Ganze synthetisiert, das Ganze. Und da wir bei der Big Band sind, möchte ich damit gleich weitermachen. Und zwar möchte ich es verbinden mit der Frage, wozu könnte eigentlich jetzt so was gut sein. Also einmal natürlich, wenn ich es für einen Musiksatz machen. Dazu müsste es noch ein bisschen verbessert werden, das Ganze, das ist klar. Also gerade was die Abstandsplatzierung betrifft, da will ich auch noch was insofern dazu sagen. Ich möchte das erst dann machen, wenn ich alle Symbole habe. Sozusagen. Also bevor ich nicht alle Symbole habe, würde ich ungern schon anfangen mit einer neuen, sehr guten oder Fuzzy-Platzierung. Hier sind einige Sachen, zum Beispiel diese Zeichen hier, das sind Triolen, das ist ein bisschen blöd hier, wie die jetzt hier angeordnet sind, sozusagen, da wünscht man sich, dass es mehr in der Mitte ist, auch die 3 mehr in der Mitte ist, das kommt alles noch. Wozu ich das noch gut finden würde, ist, für Leute, die an der Schwelle stehen, die also ein bisschen Noten können, ein bisschen was davon verstehen, aber vielleicht so mit Notensatz oder Harmonielehre oder sowas nicht sich gut auskennen und vielleicht mal wissen wollen, was spielt eigentlich, also wenn unsere Jungs sozusagen beim Fußball die Nationalhymne schmettern, was spielt eigentlich die Tuba an der Stelle? Bestimmt nicht alle die Melodie und so. Und da habe ich hier mal was vorbereitet sozusagen, was ich also sehr nett finde, wo man das vielleicht mal zeigen könnte. Einer der neuesten Sachen sind Extras, man kann also auch was stumm schalten. Hier stelle ich ja alles stumm. Man sieht hier gibt es also Blech, Klavier, die Streicher, den Bass und die Trommel. Und jetzt tue ich mal ganz einfach bloß alles stumm schalten bis auf das Blech. Man hört also jetzt nur die oberste Zeile. Und die Idee besteht darin, ich spiele mal an die ganzen Instrumente, mal gucken, wer sich vorstellen kann, wie das insgesamt klingt. Das ist nämlich teilweise erstaunlich und gerade für Nichtmusiker, also Musiker ist nicht so eine Sache, aber für Nichtmusiker oder die an der Schwelle so ein bisschen stehen, ist es schon sehr verblüffend teilweise. Also jetzt hören wir uns mal bloß einfach das Blech spielt. Ja, dafür muss ich natürlich wieder das einstellen. Wenig das spielt.
was die Violinen spielen. Und ich nehme jetzt noch dritte Seite hier.
Und jetzt kommt noch Bass, und da denkt man gar nicht, dass der überhaupt dazu passt, weil das so völlig außer der Reihe ist von dem, was wir bis jetzt gehört haben. So, und da spielt jetzt hier sowas. Geht auf hier los. Schlagzeug, das hören wir uns mal ab hier an. Viele sagen, das Schlagzeug ist ein ganz interessant. Möchte ich auch spielen, das ist was ganz interessant. Ich finde das eigentlich gar nicht so, weil wenn man sich mal anhört, was es zu spielen hat. Das war jetzt hier in erster Linie, also ist eigentlich irgendwie immer dasselbe. Also links hat das Schlagzeug natürlich auch Momente, sogenannte Breaks. Die hört man jetzt hier praktisch. Das war also irgendwie kleiner. Aber es kommt da hinten, sieht man schon, ändert sich ein großer. Okay. Jetzt gucken wir, wie es zusammen klingt, ne? Also, hier, da muss ich jetzt natürlich hier nichts auswählen. Und Rhythmik, das ist der Schlagzeuger, deshalb werden die immer sehr exponiert gesetzt, sozusagen, wie man sieht. Falls die Melodik, also ist das, was singt, die Melodie, was den meisten Nichtmusikern verschlossen bleibt, ist, dass es so einen dritten Teil gibt, die sogenannte Harmonik. Das ist der dritte Teil. Und mit Hilfe dieser Harmonik kann man eben auch bewirken, dass solche Stücken, die nur aus zwei Tönen bestehen, ja, im Wesentlichen sozusagen, trotzdem interessant klingen. Ich möchte trotzdem mal einen Versuch machen, man kann es auch uninteressant klingen lassen, indem man nämlich, hier in der zweiten Zeile ist noch was, das ist das Vibraphon, was wir vorhin schon hatten, das spielt ja sowas hier. Und da ist der Bass, da spielt wieder irgendwas. Und das Vibraphon in dem Bass und hier in der dritten Zeile kommt viel später dazu die Elektroorgel. Die werde ich jetzt mal alle austasten, also Dunkeltasten, sodass man die nicht hört. Man muss mal gucken. Und da sieht man, dass man es tatsächlich langweilig klingen kann. Das bedeutet, man könnte das niemandem vorsingen. Wenn man das vorsingen wollte, würde der sagen, was ist das für Quatsch? Hören wir uns mal an. Das ist tatsächlich bloß zwei Töne. Achso, Schlagzeug ist dabei, ne? Am Ende sagen nämlich viele, das liegt am Schlagzeug, weil es auf einmal dazu kommt. Aber das Schlagzeug ist dabei. Das ist ein Samba, das sind so drei Schlagzeugspuren. So, und das kommt wieder der eine Ton. Ne? So, und da kommt die zweite Strophe. Und die zweite Strophe ist genauso, kommt das wieder der eine Ton. Und das Schlagzeug kommt bloß noch so eine große Trommel dazu. Das hier. Und da kommt wieder das andere. Das klingt eher wie ein großes Zeichen. Trotzdem wird es gespielt. Also Big Band spielt das rauf und runter, wird auch gesungen. Und keiner merkt. Hier ist natürlich dieser Zwischenteil etwas interessanter gestaltet. Ne? Aber wir sehen, das hört sehr schön an. Hier sieht man auch mal so, dass die Ton außen wechseln und so. Aber es geht wieder los. Ton F. So, und jetzt sage ich mal, da sagen die anderen, da müssen ja die anderen Instrumente massiv was dazu spielen, damit das gut geht. Und das Gute ist, vor allen Dingen müssen gar nichts massiv dazu spielen. Das ist nämlich ganz verrückt und eigentlich das Interessante an diesem musikalischen Versuch. Wir hören uns mal an, was das Vibraphon ab hier zum Beispiel und der Bass. Also jetzt tue ich alle Instrumente ausblenden, die ich erst eingeblendet habe, indem ich einmal hier überall dran drücke. Da drehen die ja praktisch das rum. Jetzt hören wir also nur das Vibraphon in den Bass. So, man soll es kaum nicht glauben, sozusagen, dass das bisschen dazu gespielt zu einer Rundfunk, nichts was an von Hockelreis, aber so zum Frühstücksei, noch schnell den Mantel überwerfen, rausgehen und so weiter. Also spielen wir mal. Mehr kommt nicht dazu. Also, er lässt sich nicht betrügen. Also, wenn nachher werden viele denken, das ist doch unheimlich, was ringsrum ist nicht. Und jetzt kommt natürlich noch eine Orgel, die klingt natürlich massiv. Wesentlich alles in den ersten zwei Strophen. So, jetzt lassen wir alles zusammen spielen und damit möchte ich meinen Vortrag dann auch beenden. Manchmal wird dann sicherlich einer sagen, also das habe ich schon mal gehört. Also vielleicht weiß von diesem Moment an jeder, das ist so, das sind nur zwei Töne. Das ist eine Musik, die nur aus zwei Tönen besteht. Lateinamerikanisch, Lateinamerikaner können sich so viel leisten, ihre Musik, aber wir gucken mal, was wir machen. Also, los geht's. Hat ein kleines Vorspiel, aber dann kommt auch sofort das Klavier. Von Joachim Jobim, einem Portugiesen, und damit möchte ich meinen Vortrag beenden.